Ja, ich möchte als erstes die Zuschauer aus dem Livestream begrüßen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, dass ihr uns folgt und dass ihr euch heute von Gottes Wort bereichern lassen wollt. Ja, trotzdem würde ich... Ich würde gerne trotzdem noch für den Philipp beten. Ihr könnt sitzen bleiben. Ja, Herr Jesus, hab Dank dafür, dass du uns zusammengeführt hast und dass wir ein offenes, fröhliches Herz haben für das, was du uns zu sagen hast, Herr. Deine Botschaft ist gut. Deine Botschaft ist fröhlich. Deine Botschaft ist mutmachend, Herr. Auch wenn manchmal Themen angesprochen werden, um die wir uns drum rumdrücken. Aber im Ergebnis, Herr, ist es was Gutes für uns. Und hab Dank dafür, dass du jetzt Philipp bevollmächtigst, deine Worte uns zu sagen. Amen.
Amen. Vielen Dank. Liebe Technik, ich bräuchte noch meinen Clicky. Na, Clicky. Letzte Woche haben wir ja mit unserer Predigtreihe begonnen zu unserem Jahresmotto Geliebt, um zu lieben. Und ein kleiner Recap, dass ihr das nicht vergesst. Ja, ich bin ein Schwamm und ich bin auch lehrfähig, deswegen habe ich mir das Flipchart schon im Vornherein hingestellt. Und ich bin ein Schwamm. Und ich bin dazu berufen, in Gottes Liebe einzutauchen und damit andere Menschen zu lieben. Ja, dass ich mein Umfeld präge mit der Liebe Gottes und dass dieser Schwamm, der noch nichts von der Liebe Gottes gesehen hat, dass der die Liebe Gottes erfährt, dass der auch unbedingt in Gottes Liebe möchte, um dort auch einzutauchen. Das ist der Kerngedanke. Wir sind getränkt worden in Gottes Liebe, damit wir diese göttliche Liebe weitergeben können. Dass diese göttliche Liebe aus uns herausströmt. Dann haben wir uns drei Probleme angeschaut, die wir die nächsten Wochen auch vertiefen werden. Ja, das eine ist, der Schwamm verbringt nicht genug Zeit in der Farbe und ist die ganze Zeit nur am Machen. Das zweite Problem ist, vielleicht ist der Schwamm gar nicht im Topf, sondern liegt noch irgendwo andersrum. Und das dritte Problem ist, er ist ganz hart und verkrustet und kann deswegen Gottes Liebe nicht aufnehmen. Aber ganz am Anfang war es gar nicht so kompliziert mit diesen Problemen. Ganz am Anfang in der Geschichte des Schwammseins lebt der Mensch im Garten Eden. Ja, da gab es noch nicht irgendwie so ein Brett, wo nichts von Gottes Liebe war, sondern es war alles voll von Gottes Liebe. Und man lebt hier im Schwamm, man lebt hier in der Gottes Liebe, so ans Schwamm. Und es ist schön und es ist gut und man muss nie raus, um irgendwelchen Leuten von Jesus zu erzählen. Und der andere muss auch nicht rein und die Liebe kostet nichts, weil es ist ja unendlich viel Liebe da. Und gut, da gab es noch nicht so viele Leute. Aber trotzdem, ja, man ist zusammen eingetaucht in dieser Liebe Gottes. Und man verbraucht auch gefühlt nichts, wenn man Liebe weitergibt. Alle sind eingetaucht und getränkt in der Liebe Gottes. Und der Mensch lebt in dieser Beziehung zu Gott und in der perfekten Gemeinschaft und in Abhängigkeit zu Gott. Und Abhängigkeit ist ja oft negativ konnotiert. Ja, man spricht irgendwie von drogenabhängig oder alkoholabhängig oder so. Aber Abhängigkeit ist für uns oft ein negatives Wort, weil die allermeisten Menschen, die abhängig sind, in schlechten Abhängigkeiten leben. Abhängig von Substanzen, abhängig vielleicht von Erfolg, dass sie immer weiter gehen müssten und immer mehr leisten müssen. Abhängig von Geld und Besitz, abhängig von anderen Menschen und so weiter. Aber eigentlich ist Abhängigkeit nicht per se schlecht. Wenn ich zum Beispiel an ein Baby im Bauch seiner Mutter denke, dann ist dieses Baby zu 100% abhängig von der Mutter. Und das ist definitiv nicht schlecht. Ganz im Gegenteil, so soll es sein, ja. Und egal wie cool das Baby ist, kein Baby denkt sich, boah, ja, ein echter Sigma lebt frei und unabhängig und zerschneidet die Nabelschnur. Das macht niemand, ja, weil man nicht als Baby frei und unabhängig leben kann. Also du kannst leben oder du kannst unabhängig sein, aber dann stirbst du sehr schnell. Und genau das ist im Garten Eden passiert. Dazu kommen wir aber noch gleich. Der Mensch lebt oder lebte im Garten Eden in der Abhängigkeit zu Gott. Und aus dieser Abhängigkeit zu Gott bekommt er seine Identität. Und diese Identität besteht aus drei Teilen: Bedeutung, Sicherheit und Zugehörigkeit. Und so lesen wir zum Beispiel über die Bedeutung des Menschen. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und wir hören das Wort herrschen und haben auch oft so ein Bild von herrschen, so ein negatives Bild von herrschen. Warum? Aus dem gleichen Grund wie von Abhängigkeit, weil ganz viele Herrschaftssysteme negativ sind. Ja, Menschen, die ihre Macht missbrauchen, die andere Menschen manipulieren und so weiter. Aber die Herrschaft, die Gott für die Welt, für uns Menschen im Sinn hat, ist nichts Negatives. Hier geht es um ein Verwalten und Voranbringen. Und der Mensch findet seine Bedeutung in dem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Die Welt zu bewahren, die Welt zu beherrschen. Der Mensch hat seine Berufung gefunden in dem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Und er hat einen klaren Sinn für sein Leben gefunden. Aber Gottes Identität schenkt uns nicht nur Bedeutung, sondern sie schenkt uns auch Geborgenheit und Sicherheit. Nächster Vers. Und Gott sprach: Siehe, hiermit gebe ich euch alle Samen tragendes Kraut, das auf der Fläche der ganzen Erde ist, und jeden Baum, an dem Samen tragende Baumfrucht ist. Es soll euch zur Nahrung dienen. Alle Bedürfnisse des Menschen waren im Garten Eden gestillt. Hier geht es erstmal nur um die körperlichen. Ja, es gibt genug Essen. Man muss sich nie irgendwie Gedanken machen, was kommt morgen auf dem Tisch. Man geht einfach zu einem Baum und pflückt was und isst das dann. Aber wir wissen natürlich auch aus dem Kontext, dass alle anderen Bedürfnisse des Menschen auch gestillt waren. Ja, das Bedürfnis nach einem Gegenüber. Gott erschafft für Adam noch eine Eva dazu. Das Bedürfnis nach, ich sag mal, nach Göttlichkeit. Ja, Gott ist vor Ort und stillt jedes spirituelle Bedürfnis, was der Mensch haben könnte, ohne darüber nachzudenken, dass er dieses Bedürfnis ja schon hat, weil es ja schon direkt gestillt ist. Alle Bedürfnisse des Menschen sind gestillt an dem Ort, für den Gott uns geschaffen hat. Und er schenkt uns eine Zugehörigkeit. In 1. Mose 2, Vers 18 lesen wir: Und der Herr Gott sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und es ist klar, Adam und Eva gehören zusammen. Punkt. Und Adam und Eva gehören zusammen zu Gott. Ja, der Mensch weiß, zu wem er gehört. Zueinander und zu Gott. Und diese Einheit und diese Beziehung ist ungetrübt von allem Schlechten. Und wenn wir darüber nachdenken, dann sind doch genau diese drei Punkte: Bedeutung, Bedürfnisse und Zugehörigkeit. Doch genau die Punkte, aus denen so viele Menschen ihre Identität ableiten, oder? Thema Bedeutung. Es geht irgendwie um den Impact, den das Leben hinterlässt. Es geht darum, erfolgreich zu sein. Ja, man identifiziert sich über das, was man schafft, über derjenige, wer man ist. Ja, man identifiziert sich über seinen Beruf. Vielleicht auch darüber, Macht zu haben und Dinge zu gestalten. Vielleicht identifiziert man sich darüber, dass man ja ein guter Mensch ist, weil man ja gute Dinge tut. Über die Bedeutung, die man daraus gewinnen möchte, aus dem, was man tut. Oder Menschen, die ihre Identität im Stillen ihrer Bedürfnisse finden oder sich daraus ziehen wollen. Zum Beispiel aus dem Bedürfnis nach Liebe. Und dann identifizieren sie sich über die Beziehungen, in denen sie stehen, wo dieses Bedürfnis gestillt wird. Ja, ich bin der Mann von Jess. Ja, ich identifiziere mich über meine Beziehung, in der ich stehe. Oder eine Identität aus dem Bedürfnis nach Kontrolle. Ja, wenn Menschen zum Beispiel sehr viel Geld haben wollen, damit sie finanziell abgesichert sind, dann denken, ja, ich bin ja wohlhabend und jetzt kann eine Krise kommen und ich lebe in Sicherheit. Und dann identifizieren sie sich über das, was sie sich aufgebaut haben an Sicherheit. Oder sie identifizieren sich über die Kontrolle, die sie über andere Menschen haben. Ja, dass sie in der Hierarchie oben sind, dass sie der Boss sind und sie gucken morgens in den Spiegel und denken, jawohl, ich bin der Boss. Oder sie identifizieren sich über ihre religiöse Performance. Die liegt ja auch in unserer Kontrolle. Ja, wir können ja selbst bestimmen, wie viel Bibel wir lesen, wie viel wir beten, wie oft wir in die Gemeinde gehen. Und dann machen wir das alles und am Ende des Tages sagen wir, boah, ich bin schon ein richtig guter Christ. Oder man identifiziert sich über die Zugehörigkeit zu bestimmten Menschen oder Gruppen. Ja, das fängt zum Kleinen an als Fußballfan. Ja, es gibt Leute, die sind dann Dynamo-Fan, ja, und dann gibt's Leute, die sind RB Leipzig-Fan, und das wäre auch ein schöner Gegensatz, über den ich letzte Woche hätte sprechen können, so für Unterschiedlichkeit in der Gemeinde. Und dann spielt eine Mannschaft und dann jubelt man und man ist Teil der Gruppe. Es fängt bei so kleinen Sachen wie Hobby an. Aber es endet mit der Identifikation mit Gruppen, die Menschen außerhalb der eigenen Gruppe hassen und umbringen. Ja, der Ku Klux Klan, Boko Haram, die Roten Khmer, all dieses Morden, was diese Gruppen ausgelöst haben, kommt einfach nur daher, weil sie sich so sehr über ihre eigenen Eigenschaften identifiziert haben, dass sie die anderen ausgegrenzt, gehasst und am Ende umgebracht haben. Aber warum? Warum suchen so viele Menschen ihre Identität in genau diesen Punkten? Naja, weil der Mensch sich beim Sündenfall aus der Abhängigkeit von Gott herausbewegt hat. Sünde ist nämlich nicht primär ein moralisches Problem. Sünde ist ein Zustandsproblem, ein Zugehörigkeitsproblem. Wann immer ein Mensch etwas unabhängig von Gott tut, ist das Sünde. Und sei es etwas, ich sag mal, moralisch Neutrales, wie das Essen einer Frucht. Ja, das war nicht Sünde, dass Adam und Eva von dieser Frucht gegessen haben, weil die Frucht böse war, sondern weil sie es unabhängig von Gott getan haben. Und dass aus der Unabhängigkeit von Gott moralische Verfehlungen entstehen, weil unsere Moral natürlich auch von Gott entkoppelt ist, wenn wir unabhängig von ihm leben. Das ist die logische Konsequenz. Wir sind geschaffen für die Abhängigkeit von Gott. Aber der Mensch wollte selbst Gott sein. Er wollte sich selbst unabhängig machen. Er wollte sich von sich selbst abhängig machen. Aber wir sind geschaffen worden für Abhängigkeit. Und genauso wie der Baron Münchhausen sich nicht an seinen eigenen Haaren aus dem Sumpf ziehen kann, können wir auch nicht einfach nur abhängig von uns selbst sein. Weil wir geschaffen worden sind für die Abhängigkeit zu Gott, machen wir uns automatisch von anderen Dingen und Personen abhängig, wenn wir die Abhängigkeit von Gott lösen. Und deswegen hängt der Mensch sich einfach an irgendwas anderes oder an irgendwen anderes und sucht dort seine Identität. Wie in den Beispielen, die wir uns angeschaut haben. Und langsam, bei dem dauert es noch, und langsam vertrocknet dieser Schwamm. Bis er irgendwann, jetzt muss ich mal einen trockenen Schwamm suchen, ganz trocken und zusammengefallen ist. Und das ist die Form von Tod, von der Gott spricht, wenn er Adam und Eva warnt, wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sterben. Da geht es nicht primär um das Biologische, weil die haben ja ein paar Jahrhunderte noch weitergelebt. Es geht um den geistlichen Tod, dass sie von dem Leben selbst, von Gott, sich gelöst haben. Und wenn man so eine Nabelschnur durchschneidet, stirbt das Baby auch nicht sofort. Aber bald. Und genauso war es bei Menschen. Er beschließt, die Verbindung zu Gott zu kappen und unabhängig von ihm leben zu wollen. Und er vertrocknet und ist irgendwann so ein trockener Schwamm, der überall rumhängt, außer in der Liebe Gottes. Und er bezieht seine Identität aus irgendwas anderem, außer von der Liebe Gottes. Der Punkt ist, unsere Gesellschaft weiß, dass das so ist. Unsere Gesellschaft weiß, dass der Mensch eine Tendenz hat, seine Identität in Dingen zu suchen, die nicht dafür geeignet sind. Also ich sag's mal so, ja, wenn du deine Identität an einen Sportverein hängst und dieser Sportverein geht irgendwann pleite oder wird aufgekauft oder was auch immer oder verliert, ja, wer bist du dann? Dann ist deine Identität weg. Also es ist doch logisch, dass es ganz viele Dinge gibt, die nicht geeignet dafür sind, uns Identität zu schenken. Und trotzdem haben wir als Menschen die Tendenz, genau das zu tun. Und unsere Gesellschaft weiß, dass wir das tun. Und deswegen sind solche Self-Help-Ratgeber und Podcasts voll mit solchen Sprüchen wie: Mach dich nicht abhängig von anderen Menschen. Und ich sag: Jawohl, ihr habt es gecheckt, ja? Oder: Du bist mehr wert als das, was du tust. Dein Wert kommt nicht von deiner Leistung. Und ich sag: Amen dazu. Also unsere Gesellschaft erkennt das Problem unserer Identität. Sie erkennt das Problem, aber die Lösung, die sie präsentiert, ist falsch. Dann heißt es so wie: Ja, du musst auf dein Herz hören. Und das ist ein Hauptthema in ganz vielen Kinderbüchern und Liedern. Ja, hör auf dein Herz. Wenn du dir selbst treu bist, ja, dann wirst du glücklich werden. Lass raus, was in dir steckt. Ja, finde deinen Wert in dir selbst und so weiter. Aber ganz ehrlich, die Antwort für unsere Frage nach Identität kann nicht in uns verborgen sein. Warum? Weil wir so ein trockener Schwamm sind. Und ein Schwamm besteht im Wesentlichen aus Leere. Ja, deswegen ist es ja ein Schwamm, ja, weil er leer ist. Und eigentlich bin ich davon überzeugt, weiß das auch jeder, dass man seine Identität nicht in sich selbst finden sollte. Dass es nicht glücklich macht, seinem Herz zu folgen. Ich hatte eine Geschichte von Georg, der kleine Junge, der gerade nach vorne gelaufen ist, und der hatte vor 2 Jahren so ein kleines Stück Brot. Und er hat dieses Stück Brot ins Klo geworfen. Und dann wollte er dieses Stück Brot essen. Das kam aus ihm raus. Und als ich den Klodeckel zugeklappt habe, war das Geschrei groß. Ja, und wir lachen jetzt darüber. Ja, klar, ja, macht so ein einjähriger Junge, macht er dumme Sachen und will Dinge, die nicht gut für ihn sind. Ja, er lässt das raus, was in ihm drinsteckt. Ich möchte dieses Klobrot essen. Aber ganz ehrlich, wir selbst sind doch nicht schlauer, oder? Wie oft haben wir Entscheidungen getroffen, die wir später bereut haben? Wenn ich so daran denke, was ich so für Dinge in meinen 20ern gemacht habe und welche Entscheidungen ich getroffen habe, da waren schon einige gute dabei, aber halt auch jede Menge schlechte. Und 10 Jahre später gucke ich zurück und denke mir: Ja, würde ich anders machen. Und manchmal braucht man auch gar keine 10 Jahre, um weiser zu werden. Da reicht ein Tag aus. Ja, und jeder, der schon mal verkatert war, kennt die Gewissheit, dass es nicht immer weise ist, auf sein Herz zu hören, was er am Abend zuvor gesagt hat: Na komm, ein Bier geht noch. Und wenn unser Herz nicht mal als Grundlage taugt für kleine Alltagsentscheidungen, wie viel weniger für so etwas Substanzielles wie unsere Identität. Das Problem ist, dass unsere Identität in Gottes Augen nicht viel besser ist. Ja, wenn wir hier so ein geistlich toter Schwamm sind, Ja, dann ist unsere Identität, dass wir geistlich tot sind, dass wir in Rebellion gegenüber Gott leben, dass wir in Sünde versklavt sind. Das heißt nichts anderes, als dass wir nicht anders tun können, als immer wieder die Dinge zu tun, von denen wir wissen, dass sie nicht richtig sind. Und ich weiß, man erwartet beim Thema Identität immer so eine schöne, cozy Wohlfühlpredigt, ja, die sich so richtig gut anfühlt. Oh, du bist so wertvoll und du bist so geliebt. Und ja, das stimmt auch und dazu kommen wir gleich. Aber einfach nur zu sagen, boah, du bist wertvoll und du bist geliebt, das ist nicht die ganze Realität. Manchmal ist die Realität eben nicht schön und nicht gemütlich. Manchmal ist die Realität, wir sind ein geistlich toter, vertrockneter Schwamm. Das ist unsere Identität ohne Gott. Ein geistlich toter Rebell, der der Meinung sei, er wüsste es besser als Gott. Und deswegen ständig Dinge schlechter für sich selbst und andere macht. Und ganz ehrlich, diese Identität ist bescheuert. Und kein Wunder, dass so viele Menschen ihre Identität in allen anderen möglichen Dingen suchen. Und weil sie so bescheuert ist, brauchen wir eine neue Identität. Wir müssen zurück in den Farbeimer von Gottes Liebe. Und genau dafür ist Jesus doch gestorben, oder? Jesus sieht uns in unserer Identität, ja, als geistlich verlorenes Stück etwas, was in dieser Welt ist, ohne seinen Zweck zu erfüllen, geliebt zu werden und zu lieben. Und deswegen ist er aus dem Farbeimer herausgekommen, um in unsere vertrocknete Welt zu kommen und uns zu zeigen, was es bedeutet, ja, was wahre göttliche Liebe ist, damit wir diese Liebe spüren und erleben. Aber warum eigentlich? Nicht, um uns unsere Sünden zu vergeben. Klar, das hat er auch gemacht. Aber Sündenvergebung ist nicht das Ziel. Sündenvergebung ist auch nicht zielführend. Warum? Ja, stellt ihr vor, ihr seid dieser Schwamm und ihr sündigt und sagt, oh Gott, ja, jetzt habe ich schon wieder was falsch gemacht, vergib mir. Und dann kommt Jesus an, ja, und betupft dich ein bisschen mit seiner Liebe und vergibt dir Sünden. Und was machst du weiter? Naja, du existierst immer noch in diesem Zustand, ganz weit weg von diesem Farbeimer. Und dann sündigst du wieder und dann bittest du wieder um Vergebung. Und dann sündigst du wieder und dann bittest du wieder um Vergebung. Und dann sündigst du wieder und dann bittest du wieder um Vergebung. Und keine Ahnung, wie oft ihr am Tag sündigt. Aber ich habe gerade mal ein paar Stunden durch. Das ist doch kein Leben. Ja, einfach immer nur zu sündigen und Gott dankbar zu sein, dass er uns vergibt. Dafür ist Jesus nicht gestorben und auferstanden, sondern er ist gestorben, um uns zurück in unsere Identität zu führen. Er ist dafür gestorben, um unseren Zustand zu wechseln, um uns aus der Macht des Feindes, ja, dieser vertrockneten Welt herauszuführen und uns zu versetzen in das Reich seiner Liebe, in diesen Farbeimer hinein, damit wir wieder getränkt sind von Gottes Liebe. Am Kreuz bekommen wir eine neue Identität. Das ist der große Tausch. Wo vorher Jesus war, der das Leben war und wir waren geistlich tot, stirbt Jesus und wir bekommen neues Leben. Wo vorher wir in Rebellion gegenüber Gott gelebt haben und Jesus in perfekter Gemeinschaft mit dem Vater stand, finden wir in Gott eine neue Heimat. Wird unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt und er spürt am Kreuz die Verlassenheit und Gottesferne. Wo wir vorher in Sünde versklavt waren und Jesus nie gesündigt hat, werden wir frei von Sünde und erlöst von der Macht der Sünde. Und Jesus selbst wird zur Sünde. Am Kreuz tauschen wir unsere Identität mit Jesus. Und die Bibel beschreibt unseren Zustand, unsere neue Identität mit folgenden Worten. Kolosser 3, Vers 2. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wir sind gestorben, ja? Der Murks an all den Identitäten, die wir uns früher aufgebaut haben, der ist tot, den haben wir abgelegt. Und wir haben eine neue Identität gefunden in Jesus. Und unser Leben, ja, das, wer wir sind, unsere Identität, ist jetzt verborgen mit Christus in Gott. Aber was heißt das Ganze eigentlich? Und jetzt muss ich mal mein Bild ändern, ja? Vergesst für eine Minute die Schwämme. Das Bild des Schwammes ist begrenzt. Wir sind nicht nur ein Schwamm, wir sind auch ein Überraschungsei. Ja, und Jesus ist diese eine gelbe Plastikhälfte und wir sind diese andere gelbe Plastikhälfte. Ja, wir sind mit Christus verborgen in Gott, der diese Schokohülle um uns drum ist. Ja, und der Heilige Geist ist irgendwie die Sammelfigur in der Mitte von uns. Oder so weit zum Bild. Und unsere neue Identität ist, dass wir in Verbindung mit Jesus in Gott leben. Und wenn wir zum Bild vom Schwamm zurückkehren, dass dieser Schwamm eine Union ist zwischen uns und Jesus und dass wir verborgen sind in Gott, dass wir so tief eintauchen in seine Liebe, dass das, wer wir sind, ja, wir sind einfach von allen Seiten von Gott umringt. Wir werden eins mit Jesus und wenn Gott uns anschaut, dann sieht er nicht mehr den Philipp, der ständig sündigt und ganz viel Gnade braucht. Dann sieht er Jesus. Wir sind verborgen mit Christus in Gott. Und wir bekommen die Identität Jesu zugesprochen. Und wenn Gott mich anschaut, dann denkt er das Gleiche, was er denkt, wenn er Jesus anschaut. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich habe noch ein paar mehr Punkte, warum ich diesen Vers so mag. Ja, weil er diese, von dieser Abwendung des alten Ichs spricht. Wir sind gestorben. Das hier ist Vergangenheit, ja? Das ist jetzt unser Zustand. Und ich glaube, fast jeder Punkt, bei dem wir geistlich nicht vorankommen, liegt darin begründet, dass wir unser altes Ich noch nicht als verstorben anerkennen. Ja, du verschwendest wie ich vielleicht ständig deine Zeit am Handy. Naja, dein altes Ich hat noch nicht verstanden, dass es tot ist und dass es gar nicht mehr für sich selbst leben kann, sondern nur für Jesus. Du machst dir Sorgen. Dann liegt das daran, dass dein altes Ich der Meinung sei, es wüsste es besser als Gott. Du vergibst nicht. Naja, dein altes Ich weiß es besser als Gott. Dir ist die Meinung von anderen Menschen über dich wichtig. Ja, sorry, du bist tot, es kann dir egal sein, was andere Menschen über dich denken. Ja, ich weiß, das sagt sich so leicht. Und in der Praxis zu leben, ist eine ganz andere Sache. Aber es ist trotzdem Realität. Wir sind gestorben. Und dieser Vers beschreibt die Einheit zwischen uns und Jesus so schön. Es geht nämlich nicht darum im Glauben, dass wir unsere Einzigartigkeit und unsere Individualität auflösen. Es geht nicht darum, dass wir uns so sehr selbst verleugnen, bis wir aufhören zu sein und nur noch Jesus da ist. Ja, das ist im Prinzip fernöstliches Denken, dieses Auflösen des Selbst. Es geht darum, dass wir unser altes Ich so sehr selbst verleugnen. Es ist ja schon tot. Sodass nur noch die Einheit zwischen Jesus und uns übrig bleibt. Und diese Einheit zwischen uns und Jesus beschreibt doch auch, wie wir die Realität wahrnehmen, oder? Wir sind ja jetzt nicht jemand komplett anderes, ja? Vorher war ich so Philipp der Mensch und jetzt in Jesus bin ich Philipp der Honigdachs, auch wenn Honigdachse sehr coole Tiere sind. Vorher war ich Philipp und jetzt bin ich Philipp mit Jesus, ja? Vorher war ich Schwamm, paar habe ich noch. Vorher war ich Schwamm und jetzt bin ich getränkter Schwamm. Unsere neue Identität ist nichts brandneues. Wir sind nicht neu und original verpackt, wie so einen neuen Schwamm, den man halt beim Baumarkt kaufen kann. Ja? Wir sind refurbished. Kennt ihr das? Das sind so gebrauchte Handys, die wieder neu gemacht worden sind. Aber die haben natürlich auch eine Vergangenheit. Ja, wenn ich mir so ein Handy kaufe, dann hatte dieses Handy schon jemand anderes. Ich bin nicht neu und original verpackt. Aber ich bin erneuert in Jesus. Das ist unsere Identität. Und das ist doch auch, wie wir unser Leben wahrnehmen. Also klar haben wir eine neue Identität bekommen. Aber das Alte prägt uns ja immer noch. Wir bekommen keine neue, heile Identität. Aber wir bekommen eine geheilte Identität. Denn die Realität ist doch so, dass unser Schwamm eher so aussieht. Ja, mit Narben, mit Löchern, mit Ecken und Kanten und Fehlern und Defiziten und Verunreinigungen. Ja, geprägt von tausenden von Jahren Menschheitsgeschichte in Rebellion gegenüber Gott und von ein paar Jahren Lebensgeschichte in Rebellion gegenüber Gott. Und unsere Defizite und Löcher werden doch nicht einfach weggemacht, weil Gott einen neuen Schwamm kauft und ihn halt jetzt Philipp nennt. Unsere Defizite und Löcher werden gefüllt mit Jesu Liebe. Das ist doch unsere neue Identität und Realität. Unser Zerbruch und unsere Defizite werden gefüllt mit Jesu Liebe und werden in diesem Prozess der Heilung verherrlicht zu Gottes Ehre. Das heißt es, mit Christus verborgen zu sein. Und jetzt sind wir getränkt, oder? Und jetzt sollen wir die Menschen lieben, oder? Das ist ja unser Jahresmotto. Ja, aber das ist heute noch nicht das Thema. Da könnt ihr in den nächsten Wochen wiederkommen. Heute geht es nur um das Getränktsein. Heute geht es darum, getränkt zu bleiben, damit wir nicht wieder austrocknen. Und wir lesen in Johannes 15, Vers 9, wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt, bleibt in meiner Liebe. Wir sollen in Jesu Liebe bleiben. Und bevor jetzt die aufgabenorientierten Menschen wie ich anfangen vorzunehmen, ist ja noch Anfang des Jahres, ja, voller guter Vorsätze zu sagen, alles klar, ab jetzt bleibe ich nur noch in der Liebe Jesu. Wir haben ein Problem. In Jesu Liebe bleiben kann man nicht machen. Das ist nicht etwas, was wir tun können, was wir uns auf die To-Do-Liste schreiben können, dass wir das ab jetzt immer machen. In Jesu Liebe bleiben kann man nicht machen, aber um in Jesu Liebe zu bleiben, darf man nichts anderes machen. Was meine ich damit? Identität kann nicht erworben werden. Identität kann nicht erworben werden. Identität wird immer nur verliehen. Wir können nichts dafür machen, um diese Identität zu empfangen, aber wir müssen einfach nur sein in der Gegenwart Jesu. Und das ist für manche von uns, inklusive mir selbst, eine schwerere Botschaft als spendet ganz viel Geld und geht raus und erzählt Menschen von Jesus oder lernt Bibelverse auswendig. Ja, das sind Dinge, die kann ich machen. Ich weiß, wie man diese Dinge macht. Aber ich weiß nicht so gut, wie man ist. Wie kann ich sein machen? Ja, genau, das ist der Punkt. Eben nicht. Wir müssen einfach nur sein. Und sobald wir etwas anderes machen, außer sein, sind wir nicht mehr, sondern wir machen. Checkt ihr? Und natürlich können wir auch im Tun Gottes Liebe erleben. Ja, im Dienst an anderen Menschen getränkt werden, vom Heiligen Geist und aus dieser Fülle leben. Das Bild vom Schwamm ist begrenzt. Ja, wenn ich in der Welt bin, ja, und jetzt irgendwie dahin gehe und anderen Menschen von Jesu Liebe erzähle und sie liebe, dann bin ich ja nicht allein. Ich bin ja immer noch ein Ü-Ei. Ja, ich bin ja nicht nur im Sein verborgen in Christus, sondern ich bin auch im Machen verborgen im Christus. Der Farbeimer kommt einfach mit und übergießt mich mit Farbe, während ich andere Menschen liebe. Aber trotzdem dürfen wir das Sein nicht vergessen. Denn aus dem Sein kommt immer das Tun. Das, was wir sind, kommt ganz automatisch aus mir heraus. Und wenn du, und da greife ich so eine Identität von vorhin einfach mal auf, ja, wenn du Dynamo-Fan bist, dann kommt der Jubel ganz automatisch aus dir heraus. Ja, wenn die mal irgendein Spiel gegen, keine Ahnung, FC Buxtehude oder keine Ahnung, wenn der dritten Liga spielt, interessiert mich nicht, gewinnen sollte. Ja, das kommt einfach aus dir heraus. Wenn du dich über die Zugehörigkeit zu einer Hassgruppe identifizierst, dann kommt Hass und Gewalt und Mord einfach aus dir heraus. Ja, dann siehst du jemand anderen, der anders ist als du, und in dir kommt der Hass raus, weil das deine Identität ist. Aber wenn Jesus deine Identität ist, dann kommt Jesus einfach aus dir heraus. Da muss man gar nicht zu viel tun. Es fließt ganz von alleine Jesus aus uns heraus, wenn Jesus unsere Identität ist. Aber wir sind immer noch bei der Frage, wie man einfach nur ist. Und für viele von euch, für mich, ist das ein einfach nur in Gänsefüßchen. Und wie in allen Belangen gilt, Glauben lernen heißt von Jesus lernen. Sein Lernen lernen wir von Jesus. Genau wie es in diesem Vers beschrieben ist. Wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt, bleibt in meiner Liebe. Das heißt, wir müssen die Liebesbeziehung zwischen Jesus und dem Vater anschauen, um die Liebesbeziehung zwischen uns und Jesus zu verstehen. Und ein Moment, der mich immer wieder bewegt, ist der Moment, in dem Jesus seine Identität empfängt. Ja, noch bevor er irgendwas gemacht hat, bevor er irgendwas geleistet hat, spricht der Vater nach seiner Taufe zu ihm: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und Jesus empfängt den Heiligen Geist, der ihn an diese Identität erinnern kann. Es steht nicht in der Bibel, aber ich kann mir vorstellen, in einem Moment, wo Jesus vielleicht Anfechtung erlebt hat, spricht der Heilige Geist mit der Stimme des Vaters in ihm: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. In einem Moment, wo er ausgegrenzt und von Menschen nicht verstanden wird, spricht die Stimme des Vaters in ihm: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. In einem Moment, wo ihm Hass entgegenschlägt, ja, und Menschen auf ihn einprügeln und ihn töten wollen, hört er die Stimme des Vaters in sich: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und alles andere, wie andere Menschen ihn überdenken, was er gerade erlebt, wird weniger wichtig, weil Jesus weiß, wer er ist. Und auch wir müssen uns unserer Identität sicher sein und immer tiefer in sie hineinwachsen, dass wir geliebte Kinder sind. Und eine Zeit lang habe ich meine morgendliche stille Zeitroutine beim Bahnfahren immer angefangen, indem ich mir selbst das gepredigt habe. Ich wollte dieses Sein üben. Ja, gesagt: Philipp, du bist ein geliebter Sohn, an dem Gott wohlgefallen hat. Ich bin das geliebte Kind des Vaters, an dem er wohlgefallen hat. Ich bin das geliebte Kind des Vaters, an dem er wohlgefallen hat. Und so weiter. Ich habe das wiederholt und wiederholt. Und bevor ich irgendwas gemacht habe, ja, bevor ich Fürbitte geleistet habe und Bibel gelesen habe, wollte ich das Sein üben. Dann hatte ich so eine Situation auf der Arbeit. Ich habe etwas nicht ganz richtig gemacht. Und ein Kollege von mir hat mich vor allen anderen so richtig zusammengeschnauzt. Ja, so mit anbrüllen und nicht aufhören. Und das Verrückte war, in dem Moment war mir das relativ egal. Also ja, es war schon ein bisschen unangenehm, so vor anderen Leuten angebrüllt zu werden. Aber das hat nichts mit mir gemacht. Ich habe mich nicht weniger wertvoll gefühlt. Ich dachte nicht, boah, bin ich ein schlechter Mensch, dass ich jetzt so einen Fehler begangen habe. Ja, ich wusste, ich bin ein geliebtes Kind des Vaters, an dem er wohlgefallen hat. Und weil ich wusste, wie Gott über mich denkt, war es mir relativ egal, wie mein Kollege über mich dachte in diesem Moment. Und auch wenn der Topf überall mitgeht, wo wir sind, und Jesus natürlich auch ganz viel geleistet hat aus der Kraft des Heiligen Geistes, ja, aus seiner Identität heraus, gab es immer wieder Zeiten des Seins. Zeiten der Ruhe, Zeiten, in denen er sich zurückgezogen hat, Zeiten, in denen er alleine war mit seinem Vater, wo er eben nicht performt hat, wo er nicht Dinge gemacht hat, wo er nicht Menschen geliebt hat, sondern einfach nur war mit seinem himmlischen Vater. Und das ist der Lebensstil von Jesus. Das hat er nicht mal gemacht, ja? Wenn man so eine Auszeit braucht, wie so ein übelst gestresster Manager, der dann zum Schweigeretreat ins Kloster fährt für ein Wochenende, alle 3 Jahre, wenn er kurz vor Burnout ist. Das war Jesu Lebensstil. Ich habe euch einfach mal ein paar Bibelstellen mitgebracht, die ich mal im Schnelldurchlauf überfliegen werde, dass ihr so ein Gespür davon bekommt, wie selbstverständlich es für Jesus war, zu sein in der Gegenwart und Liebe des Vaters. Markus 1, Vers 35. Und des Morgens, als es noch sehr finster war, stand er auf und ging hinaus und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Lukas 5, Vers 16. Er aber zog sich zurück an einsame Orte und betete. Lukas 6, Vers 12. Es begab sich aber an diesen Tagen, dass er hinausging auf einen Berg, um zu beten, und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Matthäus 14, Vers 23. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten, und am Abend war er dort allein. Markus 6, Vers 30 bis 31. Und die Apostel versammelten sich bei Jesus und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen: Kommt ihr allein an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Denn es waren viele, die kamen und gingen, und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Da sieht man Jesu Prioritätensetzung. Die haben so viel zu tun, dass sie keine Zeit haben zu essen. Und vielleicht kennt ihr solche Phasen in eurem Leben. Und Jesus sagt: Okay, wir haben jetzt so viel getan, wir haben jetzt so viel geleistet, es ist Zeit, dass wir in einen einsamen Ort gehen und Ruhe finden. Nicht, dass wir essen und unsere körperlichen Bedürfnisse stillen. Es ist Zeit, dass wir eintauchen in diesen Rhythmus aus Ruhe und Sein in der Gegenwart und Liebe des Vaters. Und diese Zeiten allein mit Gott sind genau die Zeiten, die wir brauchen, um uns tränken zu lassen von seiner Liebe und uns immer wieder unserer Identität als seine geliebten Kinder zu vergewissern. Und diese Zeiten, die machen wir nicht. Aber wir müssen in diesen Zeiten sein. Aber wir dürfen auch in diesen Zeiten nichts anderes machen, als zu sein. Und unser Problem, ja, wir wollen das oft nicht. Und das wusste auch schon Jesaja, als er in Kapitel 30, Vers 15 schreibt. Denn so spricht der Herr, Herr, der Heilige Israels: Durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. Im Stillsein und Vertrauen ist eure Stärke, aber ihr habt nicht gewollt. Also klar, theoretisch wollen wir das wahrscheinlich alle. Aber unsere Zeiteinteilung zeigt praktisch, zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, dass wir das ganz oft nicht wollen. Du willst gerettet werden aus dem Stress des Alltags, du sehnst dich nach einem Glaubensleben in Kraft, dann brauchst du die Stille mit Jesus und das Ruhen in seiner Liebe, um daraus Identität zu empfangen, die dein Leben verändern möchte. Und wie gesagt, das ist selbst nicht meine Stärke. Aber ich bin ja auch nicht der Einzige in der Gemeinde, der was erzählen kann. Ja, es gibt Menschen in dieser Gemeinde, die sind schon viel länger Christ und sind so eine richtigen Väter und Mütter des Glaubens geworden. Und die hatten ganz viel Zeit, genau das zu lernen, was es bedeutet, in Jesus zu sein. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle eine ältere Schwester nach vorne bitten, die uns erzählt, wie sie das lebt.
Mein Name ist Sarah Schmidt. Ich Mein Mann kann es nicht lassen, mir auf die Nase zu binden, dass ich 3 Jahre älter bin als er. Genau. Nee, eigentlich hatte Philipp wirklich ein paar ältere Geschwister gefragt, aber die hatten alle so kurzfristig keine Zeit oder auch vielleicht nichts auf dem Herzen, was sie konkret sagen wollten. Und als Philipp sich darüber Gedanken gemacht hat, wer ein Zeugnis geben könnte, habe ich eigentlich gleich gedacht, oh, ich hätte was, was da ganz gut passen würde zu dem Thema, was ich letzte Woche erlebt habe. Und zwar hat das Jahr ja gerade erst angefangen. Und die meisten von euch haben sich bestimmt 1, 2, 3 Vorsätze fürs Jahr, gute Vorsätze vorgenommen. Dinge, die sie verändern wollen, die sie angehen wollen in ihrem Leben. Und Gott hat mir im letzten Jahr richtig oft gezeigt, mit was für einem tollen Mann ich gesegnet bin und wie viel Liebe er unseren Kindern und mir schenkt. Und gerade so zum Ende des Jahres, wo man als Mama mit den ganzen Weihnachtsorganisationen etc. Sehr eingespannt ist, ist meine Laune durch mein Stresslevel immer mehr in den Keller gegangen. Und es kam oft zu Situationen, wo ich gemerkt habe, boah, ich kann Philipp diese Liebe, die er mir gibt, nicht wirklich zurückgeben. Also mein Echo ist eine Katastrophe oft. Und zum neuen Jahr habe ich mir vorgenommen, ich möchte Philipp mehr lieben. Ich möchte meine Kinder mehr lieben, meine Mitmenschen mehr lieben. Und ich möchte ein besserer Mensch werden. Das ist ja sehr hochgestochen. Aber ich habe wirklich gestartet damit, Philipp mehr Komplimente zu machen, versucht gelassener zu sein, wenn die Kinder irgendwie sich gestritten haben oder sonst was. Aber schon nach einer Woche habe ich gemerkt, ui, das ist aber ein hartes Projekt. Also ich habe es jetzt nicht direkt für gescheitert erklärt, aber ich war nah dran nach einer Woche. Und das Jahr ist ja noch lang. Und dann habe ich, ich höre oft, wenn ich die Wäsche oder irgendwelche Hausarbeiten mache, höre ich mir eine Predigt an. Oder also ich höre auch andere, also ich bin jetzt nicht irgendwie eine Heilige oder so, ich höre auch sehr gerne 3 Fragezeichen oder so, wenn ich Hausarbeit mache. Aber also ich höre auch mal Predigten an. Und letzte Woche oder vorletzte Woche war ja die Mehrkonferenz von Johannes Hartel und da habe ich geguckt, ob es schon irgendwelche Vorträge davon online sind. War einer, aber der war nur ganz kurz und dann habe ich noch nach mehr gesucht und dabei bin ich auf andere Vorträge vom Gebetshaus Augsburg gestoßen. Und da war ein Vortrag von irgendeiner adligen Namen, wen es später interessiert, kann ich nochmal raussuchen, wie genau die hieß, die Frau, und wie der Vortrag genau hieß. Und in dem Vortrag ging es um die Liebe Gottes. Und sie hat angefangen zu erzählen, dass sie ganz lange in ihrem Leben an einem Punkt war, wo sie versucht hat, die Dinge richtig zu machen. Und sie hat sich wirklich, wirklich Mühe gegeben und irgendwann hat sie gemerkt, ich krieg das nicht hin. Und das hat mich so angesprochen, weil genau in dieser Situation war ich ja jetzt gerade. Und dann habe ich gedacht, krass, Gott weiß schon nach einer Woche, ich brauche jetzt diesen Vortrag, weil sonst werde ich mich das ganze Jahr umsonst abmühen. Wie liebevoll er ist mit uns als Vater, es ist so, so schön. Und dann habe ich den Vortrag weitergehört und dann meinte sie, sie hat angefangen, einfach nur bei Jesus zu sein. Zeit mit Jesus zu verbringen. Und dann hat sie gemerkt, dass all die Dinge, die sie auf ihrer Gebetsliste, die sie auf ihrer Veränderungsliste hatten, irgendwie plötzlich wie von selbst angefangen haben, sich zu verändern. Und das durch die Zeit, die sie mit ihrem Jesus verbracht hat. Und ihr kennt das ja bestimmt morgens, wenn man aufwacht und in den Spiegel guckt und denkt so, ui, der halbe Kissenabdruck ist noch im Gesicht. Und nach einer Zeit am Tag, da geht das auch weg, da entfaltet man sich dann wieder. Aber manchmal sieht man das noch relativ lang. Und so ist es mit Jesus auch im übertragenen Sinn. Je mehr Zeit du mit ihm verbringst, je mehr Zeit ich mit ihm verbringe, desto mehr prägt er uns. Und desto mehr verändert sich unser Gesicht, verändert sich unsere Art, wie Menschen uns sehen, verändert sich die Art, wie wir in den Spiegel gucken und wie wir auf uns selbst gucken. Und wir sehen mehr von Jesus und weniger von uns und das ist gut. Weil von der Art, das habe ich ja gemerkt, gerade zum Ende des Jahres hin, wie wir selbst sind, wir verletzen andere. Wir saugen aus anderen, wie Philipp das in der Predigt gesagt hat, uns Identität, anstatt sie bei Jesus zu suchen, wo eigentlich der richtige Ort dafür ist. Und für mich war das so eine dolle Einladung, in Jesus baden zu gehen. Ich weiß, vor ein paar Jahren hat Christian Nischek meine Predigt darüber gehalten, wo er in der Badewanne saß, hier oben auf der Bühne. Und da ging es genau um dieses Thema, in Jesus baden zu gehen, in seiner Liebe. Und es hat mich total daran nochmal erinnert. Und ich möchte euch einladen, dass ihr dieses Jahr, es ist wirklich noch am Anfang des Jahres, dass ihr euch auf den Weg macht, so wie ich das dieses Jahr machen möchte, und Zeit mit eurem Jesus verbringt. Und wenn ihr euch fragt, hä, wie mein Jesus, und ihr das noch gar nicht kennt, dieses mit ihm unterwegs zu sein, mit ihnen eine Beziehung zu gehen und von ihm euch Identität zu sprechen zu lassen, dann haben wir auch ein Gebetsteam nach dem Gottesdienst, die für euch beten können. Zum Beispiel auch Jens, den ihr jetzt schon gesehen habt auf der Bühne, da habt ihr dann schon Gesicht zu, oder auch Philipp oder auch mich, dass ihr einfach uns ansprecht und sagt, oh, das möchte ich auch, ich möchte das lernen, mir Liebe zu holen an dem Ort, wo sie unendlich ist. Na, wo wir dafür geschaffen wurden, einfach da drin immer zu sein und nicht auszutrocknen. Und wenn du dich ausgetrocknet fühlst und mir das Gefühl hast, oh, an einigen Stellen zerreiße ich schon richtig, ich bin richtig porös geworden. Wenn du merkst, ich bin kaputt, ich habe Schmerzen, ich habe da echt ein Defizit, dann ist Jesus, dann ist das Kreuz genau der Ort, wo du hingehörst, wo er dich mit seiner Liebe füllen möchte. Und ich möchte das für dieses Jahr erleben. Ich möchte ganz, ganz viel Zeit mit ihm verbringen und am Ende des Jahres mit einem anderen Gesicht ins neue Jahr starten.
Ja, sieht hier ganz schön komisch aus. Ich möchte die Zuschauer vom Livestream verabschieden. Schön, dass ihr da wart. Kommt das nächste Mal direkt her oder seid im Livestream. Ihr seid auf jeden Fall herzlich willkommen. Ja, wir haben jetzt noch einige Ansagen. Und zwar, das erste ist die Gemeinde.